Karriereleiter, der Podcast für Studium und Karriere. Mit Luis Münch und Silas Zamzow.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Karriereleiter-Podcasts. Mein Name ist Silas Zamzow und wie in jeder Folge leistet mir mein Kollege Luis Münch heute Gesellschaft. Hallo Luis, wie geht es dir heute?
Hallo Silas, mir geht es super. Heute haben wir einen Gast, der sich durch zahlreiche Führungspositionen auszeichnet, so zum Beispiel bei einem großen Lebensmittelhändler in Deutschland und später dann auch an der Hochschule Pforzheim. Ich will uns gar nicht länger auf die Folter spannen. Zu Gast ist heute Professor Dr. Robert Nothelfer. Guten Tag, Herr Nothelfer. Wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie heute?
Sie erreichen mich zu Hause. Mir geht's gut, danke sehr und ich freue mich, hier zu sein.
Herr Nothelfer, zur Schule ging Sie ja dort, wo andere Urlaub machen, nämlich in St. Blasien. Waren Sie dort im Internat?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben zu der Zeit in Häusern, das ist ein kleines Dorf neben St. Blasien, gewohnt und von daher bin ich dort auf die Schule gegangen, war aber extern, also nur in der Schule, nicht im Internat und habe aber sehr viel Freizeit im Internat oder mit den Internatsschülern verbracht.
Okay, heißt das, vermischt sich dann trotzdem irgendwie?
Mehr oder weniger, das war so eine Grundsatzentscheidung, ob man sich eher die Freizeit am Internat verbringt mit den Klassenkameraden oder halt im Dorf, im Sportverein vor Ort. Ich habe mich dafür entschieden, das eher am Internat zu machen.
Okay, und dann sind Sie für die Ausbildung bei der Deutschen Bank nach Freiburg gegangen. In welchem Bereich haben Sie denn Ihre Ausbildung gemacht?
Da lief ich eigentlich so komplett durch, also wie das halt bei einer Banklehre ist. Also man hat verschiedenste Bereiche kennengelernt in der Bank. Der Schwerpunkt war allerdings Privatkundengeschäft. Also ich war dreimal in verschiedenen Filialen und stand tatsächlich am Schalter und habe versucht, Sachen zu verkaufen, Sparbücher nachzutragen, was man eben so am Bankschalter zu der Zeit gemacht hat. Das hat sich ja durchaus auch ein bisschen verändert.
War klar, dass Sie dann danach studieren wollen?
Das war mir schon klar, das war mir eigentlich von vornherein klar. Was mir nach der Bundeswehr nicht so ganz klar war, ist, was ich tatsächlich studieren will. Und von daher war die Lehre sehr wichtig, mich drin zu bestärken, dass Wirtschaft das richtige Feld ist. Und also von daher war die Zeit durchaus nützlich, wenn mir auch von vornherein klar war, dass ich studieren will.
Sie haben dann aber Volkswirtschaft in Freiburg studiert, nicht Betriebswirtschaft. Was waren denn die Gründe oder woher kam denn Ihr Interesse? Also war das dann aus der Bankzeit begründet oder hat das auch einen familiären Hintergrund zum Beispiel?
Einen familiären Hintergrund hat es, ich sag mal, indirekt. Mein Vater war lange Zeit Politiker und von daher hat man viel politische Themen, insbesondere auch Wirtschaftspolitik, diskutiert. Also von daher war ich affin zu den Themen einerseits. Dann in der Banklehre fand ich tatsächlich, Volkswirtschaft macht man da ja auch, sagen wir auf sehr bescheidenem Niveau noch, aber das fand ich sehr interessant und fand ich auch interessanter als Betriebswirtschaft tatsächlich. Praktisch war dann der Punkt, in Freiburg konnte man zu der Zeit nur Volkswirtschaft studieren, also da gab es keinen betriebswirtschaftlichen Studiengang. Von daher, da ich gern in Freiburg studieren wollte, war es dann eben Volkswirtschaft. Was ich aber auch nie bereut habe. Also ich hätte wahrscheinlich auch woanders Volkswirtschaft studiert und nicht Betriebswirtschaft.
Sie haben jetzt, wir haben es gesehen auf LinkedIn, überall die Noten very good, summa cum laude. Da stellt sich uns die Frage, war Ihnen das wichtig oder waren Sie da einfach ein Naturtalent, dem die Noten zugelaufen sind?
Naja, das ist ja kaum zu beantworten selber. Also ich meine, natürlich gehört sicher ein gewisses Talent oder eine Auffassungsgabe dazu, um immer gute Noten zu schreiben. Auf der anderen Seite ist es durchaus halt auch Fleiß. Also irgendwie, wie sagt man so schön, 20% ist Inspiration, 80% ist Transpiration. Also man muss sich dann halt schon auch hinsetzen und machen und mit der nötigen Konsequenz. Wenn man dann aber, sag mal, eine gewisse Grundbegabung hat, dann kommt in der Regel auch was Vernünftiges bei raus.
Okay, denn die hatten Sie ja offenbar.
Ich hoffe.
Sie haben ja dann nach dem Diplom Volkswirt nahtlos den Doktor angehängt. Diesmal aber in der Betriebswirtschaft. Woher kam damals dieser Sinneswandel?
Also mir war schon auch während des Studiums, auch wenn ich Volkswirtschaft studiert habe, klar, ich will nachher in die Wirtschaft. Also ich will nicht als typischer Volkswirt in einer Bank in der volkswirtschaftlichen Abteilung oder beim Verband oder ähnlichem arbeiten, sondern ich will in die Wirtschaft. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man promoviert, was für ein Thema sucht man sich dann, weil das sollte dann natürlich schon irgendwo einen praktikablen Bezug haben. Und jetzt haben wir nicht reine Volkswirtschaftstheorie sein, mit dem kann man dann ja eher weniger anfangen als Transfer. Von daher kam dann eben der Punkt zu sagen, also ich suche mir jetzt ein Thema. Das lag tatsächlich, also es war am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, das war aber eigentlich ein Organisationsthema und das lag so an der Schnittstelle zwischen volkswirtschaftlicher Betrachtung und betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Also ich habe versucht, in der DIS bestimmte Wettbewerbstheorien, die es gibt, auf die innerbetriebliche Organisation zu übertragen. Von daher konnte ich schon auf mein volkswirtschaftliches Rüstzeug zurückgreifen und habe dann versucht, das eben auf bestimmte betriebswirtschaftliche Fragen anzuwenden.
Während Ihrer Promotion hatten Sie ja dann auch noch einen Research Stay an der MIT Sloan School of Management. Wie sind Sie denn damals dorthin gekommen?
Ich war davor schon mal für eine Summer School in den USA und wollte die Zeit der Promotion eben nutzen, nochmal ins Ausland zu gehen. Habe dann letztlich einfach das MIT angeschrieben. Also damals war das mit Partnerhochschulen und so weiter noch nicht so ausgeprägt, wie das heutzutage ist und vor allem, wie es auch erfreulicherweise in Pforzheim ist. Während des Studiums hat es bei mir mit dem richtigen Auslandssemester nicht geklappt und dann dachte ich, dann will ich auf jeden Fall die Zeit während der Promotion nutzen dafür. Es gab letztlich keinen direkten Kontakt, also das war echte Kaltakquise. Ich habe mir einen passenden Prof gesucht an der Sloan School, habe ihn angeschrieben, meinen Lebenslauf mitgeschickt, worüber ich promoviere, und dann kam erfreulicherweise zurück, kann er sich vorstellen, und wenn ich keine Kurse besuchen will, ist es ja auch kein Aufwand. Also ich wollte nur in die Bibliothek tatsächlich und mich halt mit ein paar Profs austauschen. Und das lief dann eigentlich relativ problemlos. Aber es war halt, musste halt mal machen. Und es hat dann durchaus, das zu organisieren mit einem Zip und Zap, hat dann auch wiederum sicher ein halbes Jahr gedauert, bis man halt alles hatte.
Okay. Und was waren Ihrer Meinung nach da die größten Unterschiede zum deutschen Universitätsleben?
Naja, so richtig studiert habe ich ja in den USA nicht. Also insofern, ich war da nicht in Vorlesungen. Von daher kann ich das jetzt nicht, also zumindest aus Studentensicht nicht vergleichen. Ich meine, ich war mal als Gastprofessor in den USA. Von daher kann ich das jetzt eher aus professoraler Sicht vergleichen. Da würde ich jetzt mal sagen, war der Unterschied nicht so groß. Ich würde sagen, der größte Unterschied, den ich wahrgenommen habe, ist, dass die Amerikaner halt wirklich an ihrer Hochschule leben. Also während es bei uns ja eher so ist, man geht an die Hochschule, macht die Vorlesung, was weiß ich, setzt sich in die Bib, lernt was, und dann hat man aber die Freizeit eher außerhalb der Hochschule, zwar vielleicht mit Kommilitonen, Kommilitoninnen zusammen, aber nicht wirklich im Hochschulkontext. Und man ist im eigenen Sportverein, man ist nicht im Hochschulsportverein und so weiter. Das heißt, da ist es eher separat bei uns, während in den USA ist es schon sehr stark, sozusagen, wenn man an der Hochschule ist, dann geht man auch dort in die Gym, dann hat man da seine Sportaktivitäten, dann gibt es alle möglichen sozialen Veranstaltungen, wo man sich treffen kann, wo man was machen kann. Das ist wesentlich ausgeprägter als bei uns. Und das würde ich sagen, ist so im Studentenalltag der größte Unterschied, den ich jetzt wahrgenommen habe. So eine Vorlesung, wie gesagt, aus professoraler Sicht als Gastprof, würde ich sagen, das war jetzt kein großer Unterschied zu uns. Vielleicht wäre es aus studentischer Sicht nochmal ein bisschen anders. Als ich bei der Summer School in den USA war, fand ich die Vorlesungen grundsätzlich, sag mal, ein bisschen interaktiver, als es die deutschen Profs damals gemacht haben. Ich würde jetzt aber sagen, das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall.
Okay, und gleichzeitig, da machen wir jetzt so ein bisschen den Switch in den Start ins Berufsleben, gleichzeitig waren Sie als Wirtschaftsprüfer bei der Südwesttreuhand tätig. Können Sie das mal so ein bisschen zeitlich einordnen, wie das quasi während Ihrer Promotion ablief oder funktioniert hat?
Das war eigentlich ein ganz geschicktes Arrangement, und zwar, also glaube ich, tatsächlich für beide Seiten geschickt. Also ich hatte während des Studiums schon verschiedene Praktika bei der BDO gemacht in Freiburg. Also das war eine Tochtergesellschaft, die hieß BDO Südwesttreuhand, also daher diese Südwesttreuhand. Daher kannten die mich, da war das auch, sag mal, kein Problem, da sozusagen reinzuwachsen in eine reguläre Anstellung. Das war damals mit den Praktika zumindest für Volkswirte auch noch nicht so üblich, wie das heutzutage ist. Also, dass man an für sich entweder schon ein Pflichtpraxissemester hat oder viele machen ja auch unabhängig davon ausgedehnte Praktika. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er noch nicht unbedingt so. War aber sehr nützlich. Und ich habe dann eben, als ich mit dem Studium fertig war, im Oktober 97 war es, glaube ich, dort als Prüfungsassistent angefangen, also so die typische Anfängerposition in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bin auf die Abschlussprüfung ganz normal. Und wir hatten aber von vornherein, weil ich wusste, ich will promovieren, eine Vereinbarung getroffen, dass ich die Möglichkeit hatte, über den Sommer, wenn wenig Geschäft war in der Prüfungsgesellschaft, das ist halt eher so ein Saisongeschäft, also geht irgendwann los, so September, Oktober und läuft dann in der, bis die Jahresabschlussprüfung durch sind, typischerweise April, Mai, und über den Sommer rüber ist dann eher ein bisschen weniger Geschäft. Kann man dann Überstunden abbauen oder eben man lässt sich, was ich gemacht habe, unbezahlt freistellen und werkelt an seiner Promotion. Und das habe ich eben gemacht, also letztlich 3 Jahre lang war ich über den Sommer immer an der Uni und habe promoviert und bin dann zum Oktober wieder in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen. Das war, denke ich, also tatsächlich für beide ein sehr nützliches Arrangement, weil mir ging es so, wenn ich 3-4 Monate intensiv an der DIS gearbeitet hatte, hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr drauf oder mir ist nichts mehr eingefallen. Von daher war es dann gut, immer mal wieder Break zu machen, Praxiserfahrungen zu sammeln und dann im nächsten Jahr, wenn man dann auch im Zweifelsfall wieder ein paar Ideen hatte oder zwischendrin halt noch das eine oder andere gelesen hat, aber eben nicht mit der Intensität, dann wieder in die DIS einzusteigen und das Thema entsprechend voranzutreiben.
Danach ging es für Sie ja quasi in die Selbstständigkeit, denn Sie sind Gründer der InfoASIS AG gewesen. Herr Nothelfer, ich habe mal einen Blick ins Unternehmensregister geworfen und habe da Folgendes gesehen: Beim Unternehmensgegenstand steht die Vermögensverwaltung sowie die kaufmännische Beratung, insbesondere die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen wie Controlling und Buchhaltung. Das klingt ja relativ vage, so wie man es halt meistens in einem Unternehmensgegenstand auch formuliert. Aber was konkret hat denn die InfoASIS AG gemacht?
Ja, der Unternehmensgegenstand hat sich auch tatsächlich geändert. Der ist jetzt ein anderer, als wir sie gegründet haben. Also mein damaliger Partner und ehemaliger Kollege bei der BDO und ich hatten die Idee, das war eben 2000, man könnte ein Internetportal speziell für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater machen, wo, sagen wir, einerseits die ganze Fachliteratur online zur Verfügung steht, in einer gewissen Qualität gibt es das heute ja auch, wo aber, weil das ja gerade in dem Berufsstand auch wichtig ist, Fortbildungsunterlagen oder Fortbildungsmöglichkeiten bestehen, also eben auf den Steuerberater, auf die Wirtschaftsprüferprüfung. Man ist eben viel unterwegs und im Hotel und kann ja nicht ganze Schrankwände immer mitschleppen. Deswegen war der Gedanke, wäre ja schön, wenn man das alles dann elektronisch dabei hat. Eben dann die Zeit im Hotelzimmer, wenn man nicht für den Mandanten arbeitet, eben für die eigene Fortbildung vernünftig nutzen kann. Also das war der ursprüngliche Gedanke des Ganzen. Der war, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir haben dann auch alle möglichen Gespräche geführt mit Verlagen, mit Ausbildungsanbietern. Die waren grundsätzlich auch interessiert. Aber dann gab es 2 Probleme. Das eine Problem war, der Internet-Hype war gerade durch. Also die Bubble ist geplatzt und keiner hatte mehr so richtig Lust, Geld in Internetgeschäfte zu stecken zu dem Zeitpunkt. Also finde, wir haben es nicht finanziert bekommen. Und wir hatten das praktische Problem, das hätte sich vielleicht oder das hätte man lösen können. In unserem Gründerteam waren halt 2 Volkswirte, die in der Wirtschaftsprüfung arbeiten. Also mein Kollege und ich. Und wir hatten keinen, der das Zeug hätte programmieren können. Das wäre lösbar gewesen, aber dazu hätten wir dann halt erstmal eine Finanzierung gebraucht. Und da haben wir dann gesehen, nach einem Vierteljahr Also wir haben ein halbes Jahr am Businessplan getüftelt, dann haben wir es ein Vierteljahr Vollzeit gemacht, aber gesehen, das wird nichts. Sozusagen schlechtes Timing im Moment, und dann ist er zu Coca-Cola und ich bin zu Bertelsmann.
Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, und mit Ihrer Zeit bei Bertelsmann würde ich auch gerne gleich weitermachen. Und vor allem würde mich da mal interessieren, wie haben Sie es denn geschafft, in 3 Jahren vom Consultant zum Senior Vice President zu werden?
Ja, der Titel hört sich natürlich auch wahnsinnig an. Tatsächlich, also das war, auf Deutsch wäre es Abteilungsleiter, aber Abteilungsleiter der Grundsatzabteilung gewesen, die ist halt dann hierarchisch relativ weit oben aufgehängt. Wie macht man das? Naja, also erstmal muss man, glaube ich, seinen Job halt ganz gut machen. Und dann hatte sich die Situation ergeben, mein damaliger Chef, das war Guido Kerkhoff, den kennt man vielleicht namentlich, der war dann auch mal Telekom-Chef und ist jetzt Vorstandsvorsitzender von Klöckner, dem Stahlhändler. Also der war damals sozusagen der Abteilungsleiter, und der ist dann nach 1,5 Jahren zur Telekom gewechselt als Leiter des Controlling. Und dann wurde die Abteilungsleiterstelle erstmal nicht nachbesetzt. Es war eine relativ kleine Abteilung mit 5, 6 Leuten, die halt, sagen wir so, die Grundsatzthemen im Berichtswesen bearbeitet haben. Und ein wesentliches Projekt, das damals gelaufen war, war die IFRS-Umstellung. Und das war dann einigermaßen fertig, die IFRS-Umstellung. Und dann ist Guido Kerkhoff zur Telekom gewechselt. Und dann war die Abteilungsleitung erstmal ein halbes Jahr nicht besetzt. Und das hat so halbwegs funktioniert, weil die ganze Truppe in der Abteilung, das waren alles relativ junge, kooperationsfreudige Leute. Und von daher ging das auch halbwegs ohne Chef, aber halt nur so halbwegs. Also irgendwo braucht es dann halt eine Koordination zum Vorgesetzten, zu den anderen Abteilungsleitern, weil wenn das jeder selber macht, dann wird es halt ein bisschen chaotisch dann irgendwann. Da bin ich halt letzten Endes nach so einem halben Jahr zum Chefchef gegangen und habe gemeint, also das geht so auf Dauer nicht weiter, dass wir keinen Abteilungsleiter auf der Stelle haben. Und wenn ihm kein anderer einfällt, dann würde ich es auch machen. Habe mich also ganz unbescheiden selber vorgeschlagen. Er hat dann keinen besseren gefunden, und von daher war ich dann relativ schnell Abteilungsleiter.
Heißt, Sie haben sich quasi für die Abteilung erbarmt, das zu übernehmen.
Ja, es war ja durchaus auch zum eigenen Vorteil, das will ich jetzt nicht verhehlen, aber ja, ich würde sagen, jetzt mal neutraler betrachtet, also sowas kann man schon machen, man sollte es dann aber nur machen, wenn man vorher auch einen einigermaßen guten Job gemacht hat, weil sonst kommt es im Zweifelsfall beim Vorgesetzten falsch rüber, dass man sozusagen nur mehr Geld will und macht eigentlich seinen Job nicht.
Sie sind dann nach Ihrer Zeit bei Bertelsmann zur Schwarz-Gruppe gewechselt, und auch hier haben Sie direkt die Gesamtverantwortung für Bilanzierung und Controlling übernommen, habe ich gesehen. Da sind Sie wahrscheinlich dann auch einfach initiativ hin, oder wurden Sie da abgeworben?
Nein, das war auch initiativ. Also ich habe mit Personalberatern und Headhuntern eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also sprich, wenn ich mich damit beschäftigt habe, hat das bei mir irgendwie nie funktioniert. Ich weiß, dass die Branche groß ist und dass da immer alles Mögliche gesucht wird, aber tatsächlich, also bei mir hat das nie was gebracht. Das war alles immer initiativ, letztlich von mir ausgehend oder halt auf entsprechende Ausschreibung. Mag bei anderen anders sein, aber bei mir war es eben so. Und der Wechsel zur Schwarzgruppe, der hatte letztlich 2 Gründe. Zum einen, wir haben uns, also meine Frau und ich, in Gütersloh schon wohlgefühlt, aber wir sind halt trotzdem irgendwo Süddeutsche. Von daher mal wieder etwas näher oder weiter in den Süden zurück, näher an die Familie ran. Das war schon durchaus ein Punkt. Das war jetzt nicht der primäre Treiber, aber wenn sich sozusagen die Gelegenheit geboten hat, dann war das eben auch ein Treiber. Und der andere war durchaus, dass es dann bei Bertelsmann auch, sagen wir, da lief ein großes Projekt nicht so rund. Dann war für mich irgendwann auch der Punkt zu sagen, also da suche ich mir lieber was anderes, wo ich sag mal nicht so ein politisches Umfeld habe, wo es dann schwierig ist, bestimmte Themen voranzubringen.
Und in der Holding, also wir müssen es vielleicht kurz erklären, die Schwarzgruppe, da ist dann Lidl drunter und Kaufland und ich glaube auch noch einige andere. Da haben Sie dann auch erstmal die Umstellung auf IFRS begleitet. Ich würde mal ganz kurz so einen technischen Deep Dive machen. Was passiert denn genau also konkret bei so einer Umstellung? Oder also was sind da die konkreten Handlungsfelder? Was macht man da quasi bei so einer Umstellung?
Also vielleicht erstmal noch einen Satz vorne oder zwei Sätze vorne dran. Tatsächlich die Stelle bei der Schwarzgruppe habe ich mit Sicherheit auch deswegen bekommen, weil ich diese IFRS-Umstellung eben bei Bertelsmann mitgemacht habe. Also von daher, zu dem Zeitpunkt war das IFRS-Wissen noch nicht so breit gestreut, da halt entsprechend mir Wissen aufgebaut hatte. Und zum anderen, wie Sie gesagt haben, bei der Schwarzgruppe gehört Lidl und Kaufland dazu und damals war es das auch. Heutzutage ist die Schwarzgruppe ja deutlich breiter. Das kam dann aber erst primär in den letzten 10 Jahren. Was passiert bei einer IFRS-Umstellung? Letztlich, man wechselt den Bilanzierungsstandard. Also typischerweise deutsche Unternehmen müssen nach Handelsrecht bilanzieren. Da gibt es entsprechende Vorschriften im Handelsgesetzbuch, was wie in den Jahresabschluss aufzunehmen ist. Und da gibt es eben auch andere Standards. Und einer ist eben IFRS, also internationale Rechnungslegung. Das heißt, man muss dann letztlich jeden Posten im Jahresabschluss in der Gewinn- und Verlustrechnung analysieren. Muss ich den ändern? Kann sein, muss nicht sein. Oder kann ich ihn eben so beibehalten, wie er ist? Brauche ich andere Angabepflichten im Anhang? Das weicht zum Teil deutlich voneinander ab, was man nach Handelsrecht angeben muss, was man nach IFRS angeben muss. Das heißt, das ist für einen Konzern durchaus ein großes Thema, so eine Umstellung, und braucht einerseits viel Know-how, andererseits durchaus auch viel Manpower, um das machen zu können. Da geht es dann auch und neben, sag mal, der rein bilanziellen Beurteilung ist es dann häufig auch eine IT-Frage noch, weil man braucht dann andere Konten, man braucht zum Teil andere Zuordnungen. Das heißt, das Ganze muss dann auch im jeweiligen Transaktionssystem abgebildet werden, was häufig auch nicht trivial ist oder entsprechend Zeit braucht einfach, bis man's dann hat.
Sie sind dann gewechselt, und zwar innerhalb der Schwarzgruppe, in den Vorstand von Lidl Deutschland.
Ja, also der Begriff Vorstand ist bei Lidl anders belegt, sozusagen. Den Vorstand, den gibt es nur auf internationaler Ebene. Auf Landesebene gibt es jeweils die Landesgeschäftsleitungen, aber letztlich ist das Gremium, das das jeweilige Land komplett verantwortet und führt. Und das ist eben bei Lidl, dann Lidl Deutschland ist eben das größte Land. Also von daher war das eine sehr spannende Aufgabe. Und auch ein sehr spannender Wechsel tatsächlich, weil das mehr von der Stabsfunktion, wo man halt dann hinterher irgendwelche Abschlüsse produziert oder monatliche Berichte produziert, wirklich in die operative Verantwortung war, wie läuft's Geschäft, und sagen wir, sicherstellen zu müssen, dass das eben auch kontinuierlich läuft.
Und wie sind Sie in diese spannende Position reingekommen? Also wie wird man Finanzgeschäftsleitung?
Ja, es war eben auch im Finanzbereich, also von daher sozusagen, in dem war ich ja auch bei der Holding, und dann gab es einen personellen Wechsel bei Lidl Deutschland. Also sprich, der Stelleninhaber ist in ein anderes Land gegangen, und dann musste die Stelle nachbesetzt werden. Und offensichtlich bei den Entscheidungsträgern war ich dann halt mit auf dem Zettel, dass ich in Frage kommen könnte, sowas zu übernehmen, was dann auch funktioniert hat, erfreulicherweise.
Und was machen Sie dann also ich nenne es jetzt mal der Einfachheit halber CFO weiterhin, wie sieht der Alltag aus, was macht man als Finanzgeschäftsleiter?
Also erstmal, der Alltag ist relativ lang. In der Regel, Gut, also ich hatte letztlich zwei große Bereiche. Das eine war das Finanz- und Rechnungswesen, für das ich verantwortlich war. Da hatte ich natürlich dann Abteilungsleiter und auch einen Bereichsleiter drüber, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Und auf der anderen Seite hatte ich die IT, das war neu. Ich hatte zwar grundsätzlich Verständnis für IT-Abläufe und Prozesse, aber tatsächlich dann die Verantwortung für eine operative IT-Abteilung zu haben, das war schon nochmal eine andere Baustelle. Also tatsächlich habe ich mich am Anfang mehr mit der IT beschäftigt, weil das halt was Neues war und weil ich da auch erstmal verstehen musste, wie läuft es denn und was sind die Probleme gegebenenfalls, während ich beim Finanz- und Rechnungswesen ziemlich genau wusste, wie es läuft. Also da kannte ich die Abläufe, kannte ich die Wirtschaftsprüfer, also sozusagen das war nichts Neues. Das war halt aus einer anderen Perspektive mehr oder weniger das gemacht, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ja, wie ist der Arbeitsalltag? Ich meine, letztlich sind es viel Besprechungen was halt immer so ist, wenn man Führungskraft ist, man kriegt den ganzen Mist auf den Tisch, kurz gesagt. Also man kriegt das auf den Tisch, wo die Mitarbeiter entweder nicht mit zurande kommen oder wo sie weitere Erklärungen brauchen oder eine Richtung brauchen, wie sollen wir es machen, oder wo man selber der Meinung ist, da läuft irgendwas nicht richtig. Und das ist zwar einerseits spannend, weil man natürlich die schwierigen Fälle hat, also das muss man dann auch wollen, aber ich meine, ansonsten kommt man auch nicht an so eine Position, wenn man nicht die schwierigen Fälle will. Man hat aber halt auch immer nur die schwierigen Fälle. Man hat halt in der Regel kein Standardgeschäft, wo man sagen kann, das hacke ich jetzt mal schnell ab und das war's. Sondern es sind halt alles Einzelfälle, Problemfälle, Konfliktfälle mit anderen Abteilungen oder Schwesterunternehmen oder wie auch immer, wo man halt gucken muss, was ist jetzt eine sinnvolle Lösung und was ist eine sinnvolle Lösung sowohl fürs eigene, den eigenen Teilbereich, Lidl Deutschland in dem Fall, als auch für die anderen, dass man halt das konfliktfrei hinkriegt. Tatsächlich ich war dann etwa ein halbes Jahr da, hatte mich soweit eingearbeitet in die Themen und dann kam der Datenschutzskandal von Lidl und der hat mich dann eigentlich die nächsten zwei Jahre hauptsächlich beschäftigt. Das heißt, eines Tages, ich weiß noch, das war der Februar 2009, kam der Geschäftsleitungsvorsitzende von Lidl Deutschland in mein Büro gestapft, also das war so zwei Büros weiter von seinem, und sagte: Herr Nothelfer, wir haben ein Problem und Sie haben eine neue Aufgabe. Also da ist gerade der Skandal hochgepoppt und ich war sozusagen der in der Geschäftsleitung, der A, unbelastet war, weil er mit dem Ganzen bisher nichts zu tun hatte und eben neu im Amt, und B, zwar kein Jurist, aber der mit am meisten Bezug zu juristischen Themen. Und damit hatte ich dann die Aufgabe, diesen Datenschutzskandal aufzuräumen, also mit der Aufsichtsbehörde im Innenministerium Baden-Württemberg das entsprechend zu verhandeln, einerseits, und dann eben eine Datenschutzabteilung und mit entsprechender Organisation und entsprechenden Richtlinien, wie dann künftig vorzugehen ist, aufzubauen. Das war sehr spannend, aber das war auch sehr stressig. Vor allem die erste Phase, als die Ermittlungen liefen. Also das war schon sehr eng getaktet.
Ja, also ich habe in der Vorbereitung auf heute nochmal so ein bisschen in damaligen Zeitungsartikeln und so gestöbert. Wie lief das denn aus Ihrer Sicht ab? Sie haben da gar nichts von mitbekommen, bevor das dann so öffentlich wurde? Oder?
Also ich hatte ja bevor ich zu Lidl Deutschland bin, hatte ich halt mit dem tatsächlichen Handelsgeschäft, mit dem, was in den Läden passiert, nichts zu tun. Also ich war da mal zur Einarbeitung eine Woche und habe dann auch Kisten ausgeräumt in einem Lidl und so, und damit ich mal die Abläufe kenne, wie das so grundsätzlich läuft. Aber die weitergehenden Fragen, also gerade Einsatz von Detektiven und Ähnlichem, also ich wusste, dass es sowas gibt, aber es gibt es auch bei anderen Händlern. Und wie das jetzt genau gelaufen ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und also, dass die Kollegen, die im Vertrieb entsprechend, also auch in der Geschäftsleitung unterwegs waren, wussten grundsätzlich, was da passiert, das war schon so. Das hat ja auch keiner bestritten nachher. Und das ist dann halt, weil es nicht vernünftig gemonitort wurde, ist das halt komplett aus dem Ruder gelaufen, das Thema. Wie es halt so ist, das hat sich dann verselbstständigt. Man hat immer mit was angefangen, was relativ vernünftig war, was auch jetzt kein Datenschutzthema war. Aber dann hat man es halt nicht vernünftig betreut, das Thema, und es hat sich dann verselbstständigt. Und dann sind halt ein paar deutlich übers Ziel hinausgeschossen.
Nachdem Sie diese Krise, nenne ich es jetzt mal, bei Lidl bzw. bei der Schwarzgruppe bewältigt haben, ging es ja dann für Sie dann doch nochmal weiter bis mit einem neuen Startversuch der Selbstständigkeit. Sie haben ja dann die NoCon Consulting gegründet. Was genau macht denn NoCon, beziehungsweise auf was genau haben Sie sich denn da spezialisiert?
Genau, NoCon, das läuft jetzt, für mich als Nebentätigkeit parallel zur Professur. Das ist tatsächlich eine Gründung mit meinem Bruder zusammen. Also NoCon steht für Nothelfer Consulting. Und also mein Bruder macht das Vollzeit. Mittlerweile haben wir auch noch einen dritten Partner, der das auch Vollzeit macht. Und ich mache das eben im Rahmen dessen, was so neben der Professur her möglich ist. Wir machen ein sehr spezielles Beratungsangebot, oder das ist so eine Mischung zwischen Beaufsichtigung und Beratung. Wenn ein Unternehmen sich mit einem anderen zusammenschließen will oder ein anderes übernehmen will, muss ja ab bestimmten Größengrenzen, muss das beim Kartellamt oder bei der Europäischen Kommission angemeldet werden, zur wettbewerbsrechtlichen Freigabe. Wenn die Kartellbehörde das freigibt, ist es kein Problem. Sie kann es auch verbieten. Wenn sie grundsätzliche Probleme darin sieht, dann ist es auch zwar nicht erfreulich, aber eine klare Entscheidung. Oder sie kann Auflagen erteilen, sprich, sie sagt, wir sind zwar grundsätzlich mit dem Zusammenschluss einverstanden, sehen aber in einem bestimmten Bereich ein Problem, und man sagt, dann muss zum Beispiel dieser Geschäftsbereich veräußert werden oder es gibt andere Auflagen, wobei Veräußerungsauflagen tatsächlich das häufigste sind. Und wenn es solche Auflagen gibt, dann beaufsichtigt die Einhaltung der Auflagen nicht die Behörde selbst, sondern sagt, dazu muss man einen Überwachungstreuhänder einsetzen oder auf Englisch Monitoring Trustee, der sozusagen das überwacht und dann der Behörde Bericht erstattet, dass das auch entsprechend gemacht wird. Das ist also, sag mal, ähnlich wie ein Wirtschaftsprüfer, der im öffentlichen Auftrag die Jahresabschlüsse kontrolliert und dann sagt, passt oder passt auch vielleicht manchmal nicht. So sind wir eben im Auftrag der Kartellbehörden tätig und überwachen die Auflageneinhaltung in eben spezifischen Einzelfällen.
Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Herr Nothelfer, und vielleicht da auch die Frage von mir als selbst großer Bruder, wie ist es denn, ein Unternehmen mit seinem Bruder zu führen? Also ist das schwierig für die Professionalität, beziehungsweise hilft es oder schadet es eher in der Beziehung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also tatsächlich habe ich da am Anfang auch drüber nachgedacht, wie das wohl wird. Das läuft sehr gut momentan. Oder nicht nur momentan, also es läuft grundsätzlich sehr gut. Ich glaube, das hängt zum einen mal davon ab, was für ein Verhältnis man zu seinem Bruder oder zu seinen Geschwistern hat, mit denen man da zusammenarbeitet. Wenn das von vornherein gut und konstruktiv ist, dann funktioniert das auch im professionellen Umfeld, würde ich sagen. Wenn man da vielleicht manche haben auch irgendwie Konflikte oder da versteht man sich halt nicht so gut, dann ist es vielleicht nicht empfehlenswert, das dann unbedingt auf die professionelle Ebene zu ziehen. Unabhängig davon ist es, glaube ich, hilfreich bei sowas, wenn beide unabhängige berufliche Erfahrungen haben. Also mein Bruder war lang bei PwC als Berater, war dann bei der britischen Kartellbehörde, hat entsprechend Know-how in dem Bereich. Also tatsächlich ist er der größere Know-how-Träger als ich. Ich mache mehr die kaufmännischen Randthemen in dem Feld. Aber beide haben sozusagen Wissen, wie man richtig arbeitet, jetzt mal platt gesagt. Und dann hat auch jeder seinen eigenen Anspruch sozusagen, wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann übernehme ich die auch richtig und dann kommt da auch entsprechend was raus. Und da kann man sich auf den anderen auch entsprechend verlassen. Das ist vielleicht, wenn man eher noch am Anfang der Karriere steht und beide diese Erfahrungen nicht haben, dann eher schwierigen gemeinsamen Weg zu finden. Wie will man jetzt eigentlich bestimmte Sachen machen? Also das war jetzt an der Stelle sicher ein Vorteil, dass wir beide schon substanziell Erfahrung hatten und, sagen wir, aufgrund dieser Erfahrung dann sag mal, die gemeinsame Beratungsarbeit relativ problemlos zu organisieren war.
Und wie machen die es da, wie ziehen sie da die Linie? Weil ich kann mir vorstellen, da sitzt ja dann quasi, wenn man es mal bildlich spricht, sitzt die Nokon ja wahrscheinlich bei jeder Familienfeier oder bei jedem Weihnachtsfest da mit
am Tisch. Ja, wobei, also wir sprechen halt entweder dienstlich oder nicht dienstlich. Da haben wir kein Problem, das zu trennen. Und da wir diese Beratung auch beide gern machen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das unsere Freizeit ist, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber wie es halt so ist, wenn man selbstständig ist, selbstständig heißt selbst und ständig. Also das heißt, man ist verantwortlich fürs Geschäft und damit, das gilt im Übrigen auch, wenn man irgendwelche Führungspositionen höherer Natur hat, also jetzt egal ob bei Lidl oder bei Bertelsmann, da ist halt nicht nach 40 Stunden Schluss. Also selbst wenn man dann nicht mehr im Büro sitzt und arbeitet, arbeitet es häufig halt im Kopf in einem gewissen Umfang weiter. Man weiß, man hat noch diese oder jene Aufgabe oder man hat hier noch ein Thema, wo man noch nicht den richtigen Ansatz hat, dann denkt man da halt schon auch am Wochenende oder in der Freizeit mal drüber nach. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei anderen Leuten, die die Aufgabe ernst nehmen, die sie haben, substanziell anders ist. Weil das sind halt zum Teil schwierige Aufgaben, die man auch nicht ad hoc gelöst kriegt. Und das beschäftigt einen dann halt weiter. Also man hat ja auch den Ehrgeiz, die Aufgabe zu lösen dann. Und von daher hat man das halt mit dabei. Und in der Regel, wenn wir jetzt tatsächlich Familienfeier haben oder so, dann spricht man da nicht drüber. Aber wenn wir ansonsten telefonieren oder irgendwie uns jetzt nicht, wenn die Mandanten dabei sind natürlich, aber sonst halt austauschen, dann spricht man halt sowohl mal über Familie und was sonst gerade anliegt, als auch, dass man halt die dienstlichen Sachen durchgeht. Also das mischt sich, aber da habe ich auch kein Problem mit, dass sich das mischt.
Last but not least, es ist schon angeklungen, feiern Sie demnächst 10 Jahre Professor in Pforzheim, habe ich gesehen. Was hat sich denn verändert in den 10 Jahren und vor allem, was haben Sie verändert? Denn Sie waren ja auch Dekan von 2019 bis 2022.
Ja, ich war Studiendekan, ich war nicht Dekan, um das an der Stelle gleich mal zu korrigieren. Und in der Zeit, was habe ich verändert? Naja, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich viel verändert habe, aber das war Corona. Das heißt, meine Hauptbaustelle in den 3 Jahren Studiendekanat war tatsächlich den Laden am Laufen zu halten und mit den entsprechenden Corona-Verordnungen hinterher zu hecheln, um immer zu schauen, wann muss man jetzt Maske tragen und wann haben wir 3G und 2G und welchen auch immer Status und wie kriegen wir das eigentlich praktisch umgesetzt. Also von daher war das weniger strategisch geprägt, also durchaus auch strategisch. Wir haben auch ein paar neue Sachen tatsächlich gemacht, aber es war sehr stark operativ, auch tatsächlich den Hochschulbetrieb vernünftig am Laufen zu halten. Was haben wir da strategisch geändert? Das hatten wir eigentlich schon angefangen vor Corona zum Glück. Das ganze Thema, sagen wir, innovative Lehrformen, also jetzt nicht nur digital, aber eben auch digitales Lernen zu verstärken und dazu auch eine Mitarbeiterin einzustellen. Die Stelle ist momentan leider unbesetzt, weil die Mitarbeiterin woanders hingewechselt ist. Das ist schade, aber die Ausschreibung läuft. Also von daher ist sie hoffentlich bald wieder besetzt. Und sag mal, dadurch, dass wir da gewisse Vorarbeiten schon gemacht haben, ging dann der Wechsel während Corona von Präsenz auf digital verhältnismäßig reibungslos. Also natürlich hat es trotzdem gerumpelt und gab es alle möglichen Probleme an allen möglichen Stellen, aber ich meine, wir haben es immerhin geschafft, dass der Großteil der Vorlesungen innerhalb von einer Woche von Präsenz, wie es geplant war, auf online umgestellt ist. Das war, glaube ich, durchaus eine ganz ordentliche Leistung.
Ich wollte gerade sagen, Pforzheim ist da ja so ein bisschen in Baden-Württemberg ganz gut weggekommen insgesamt. Ihnen scheint ja das Krisenmanagement allgemein ganz gut zu liegen. Wie sieht es denn privat aus? Genießen Sie es da auch mal, das Ruder einfach aus der Hand zu geben? Also zum Beispiel bei der Urlaubsplanung?
Ja, also Urlaubsplanung wird, im Familienrat beschlossen, wo es hingehen soll. Das ist dann durchaus, gibt es unterschiedliche Ansätze oder Ideen, was man machen könnte, aber dann einigen wir uns auf was. Und tatsächlich ist dann die operative Umsetzung ist meistens meine Baustelle. Also ich buche dann und schaue sozusagen, wie sieht dann die konkrete Reiseplanung aus. Aber sozusagen der Rahmen, das strategische Ziel, das wird im Familienkreis abgestimmt.
Und jetzt würde ich gerne noch zu einem letzten Punkt, der aber meiner Meinung nach trotzdem sehr wichtig ist, kommen, und zwar zu Ihrer Autorentätigkeit. Ich denke, ich spreche da für viele, vor allem Pforzheimer Studenten, die wahrscheinlich schon mal eins der Bücher, bei denen Sie mitgewirkt haben, in der Hand gehabt haben, wenn Sie in der Bib waren, bei vielleicht einer kleinen Lernsession. Was ist denn das für ein Gefühl? Das würde uns mal interessieren, wenn man zum Beispiel in wissenschaftlichen Arbeiten seinen Namen liest oder liest, dass andere Leute quasi sein Werk zitieren.
Das ist natürlich schon ein gutes Gefühl, wenn man sieht, gut, also das, was ich zu Papier bringe, findet offensichtlich zumindest mal ein gewisses Echo und wird wahrgenommen. Also von daher ist es natürlich schon ein schönes Gefühl. Tatsächlich am eindrücklichsten war das bei meiner Diss, also sozusagen beim ersten Buch, das man schreibt und das man dann tatsächlich mal gedruckt in der Hand hält, das war schon was Besonderes. Also jetzt bei den Lehrbüchern freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich ein neues habe, das ich in den Schrank stellen kann, aber das war halt nicht so der erste Effekt oder das erste Mal. Das ist immer schon nochmal was anderes. Ja, generell die Autorentätigkeit, also für mich ist das eigentlich das, was ich schreibe, hauptsächlich verlängerte Lehre. Also ich verstehe mich da mehr als Hochschullehrer, denn als tatsächlich Forschender. Ich versuche, die Lehrbücher so zu schreiben, dass ich komplexe Sachverhalte möglichst einfach ausdrücke. Das ist ja nicht bei allen deutschen Autoren immer so. Also die Amerikaner sind da ja sehr gut drin, komplexe Sachverhalte dann wirklich leicht verdaulich darzustellen. Das ist in Deutschland auch deutlich besser geworden, aber es gibt ja durchaus noch Lehrbücher, die sind dann eher zäh zu lesen. Und da versuche ich eben das schon, richtig und auch mit der nötigen Komplexität, aber eben doch möglichst klar strukturiert rüberzubringen.
Und wenn man es mal ganz pragmatisch fragen darf, lohnt sich so eine Autorentätigkeit sowohl finanziell als auch vom Arbeitsaufwand? Oder ist das wirklich was, wo man so viel quasi Zeit und Geld auch investiert in den Druck, dass man dann am Ende glücklich ist, wenn man mit der ganzen Geschichte Break-Even, sage ich mal, rausgeht?
Naja, lohnen ist ein relativer Begriff. Also es ist so, ich lege nicht drauf, ja. Also sprich, der Verlag zahlt den Druck und dann gibt es je nach verkauften Anzahlen eine kleine Autorenvergütung dafür. Die ist jetzt aber nicht wirklich substanziell. Also insofern, wenn ich das vergleiche mit den Stundensätzen, die ich bei Nocon in der Beratung abrechnen kann, dann lohnt sich's nicht. Ja. Auf der anderen Seite gehört es, Publikationstätigkeit gehört für einen Professor mit zum Stellenprofil. Also von daher kürzt mit dazu und tatsächlich mache ich es auch ganz gern. Also ich schreibe gern und von daher, ja, passt es schon. Ich bin jetzt keiner, der besonders viel schreibt. Sag mal, ich schreibe regelmäßig, aber jetzt nicht besonders viel. Aber in dem Umfang ist das auch okay. Man wird aber nicht reich damit. Also zumindest nicht mit Fachbüchern. Also dazu müsste ich, was weiß ich, Nachfolger von Joy Ken Rowling werden oder so, um dann tatsächlich Geld damit zu verdienen oder Krimis wie Fitzek schreiben oder irgendwas anderes. Aber mit Bilanzierungsbüchern gewinnt man da keinen Blumentopf, wenn es ums Geld verdienen geht.
Okay, das klingt aber dann trotzdem noch nach einem relativ positiven Fazit zu der Tätigkeit. Jetzt noch vielleicht zu unserer abschließenden Frage, ganz entkoppelt von der Karriere. Welcher Kauf für 100 Euro oder für unter 100 Euro hat denn in den letzten 6 Monaten Ihr Leben am meisten positiv beeinflusst? War es vielleicht auch ein Buch?
Nee, da würde ich tatsächlich sagen, also das war ein bisschen über 100 Euro, aber nicht so wahnsinnig viel drüber. Das waren meine letzten Laufschuhe, die ich gekauft habe. Weil ich bin dieser 2 Halbmarathone gelaufen und braucht halt ordentliche Schuhe dazu. Von daher hat sich dieser Schuhkauf definitiv gelohnt und war eine gute Grundlage, um sich da entsprechend zu betätigen.
Gut, das heißt dann, Sie sind wohl nicht nur in der Karriere auf der Überholspur, sondern auch dann beim Marathon. Wir wären jetzt am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Herr Nothelfer, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Nothelfer, für die super spannende Folge. In 2 Wochen sind wir dann wieder für euch zurück mit einem weiteren interessanten Gast für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis dahin, eine gute Zeit.
Das war Karriereleiter. Der Podcast für Studium und Karriere. Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen, überall dort, wo es Podcasts gibt.